Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus.
Amen.
Das Gotteswort zur Predigt ist die Epistel des heutigen Sonntags aus dem Hebräerbrief im 5. Kapitel, die Verse 7 bis 9, so wie wir sie eben als Lesung gehört haben oder auch unter der Nummer 028 immer noch nachlesen können. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du schenkst uns heute und hier besondere Begegnung miteinander, für die wir dir danken. Zugleich ist unser gemeinsamer Gottesdienst, so wie alle Gottesdienste, aber vor allem wunderbarerweise auch eine Begegnung mit dir. Auch dafür danken wir dir von Herzen und bitten dich um Jesu Willen, segne uns jetzt auch das Reden und Hören deines Wortes. Amen. Liebe Geschwister in Christus, eine fröhliche Bläserschar hier heute in unserer Mitte. Wie wunderbar. Also ich kann nur sagen, und ich glaube, den meisten hier geht das so, wir genießen das in vollen Zügen, weil wir das nicht immer haben. Also ich finde besonders den Tiefbass toll. Wenn das bei uns auch noch mal einer lernen würde, Mann, ne? Also ich denke, fast alle hier hören Posaunenchor gerne und singen zur Blechbläserbegleitung gleich noch ein wenig kräftiger und ein wenig fröhlicher. So, wie ihr das macht, ist das schön. Eine andere, besondere Art der Blasmusik mögen die meisten Menschen allerdings nicht. Die dürfte selbst in Posaunenchören oder bei Mitgliedern von tatsächlich existierenden Auswahlensembles wie German Brass oder Canadian Brass, die dürften sich auch dort keiner großen Beliebtheit erfreuen. Wenn uns nämlich einer den Marsch bläst, dann können wir in der Regel gerne drauf verzichten. Dass wir zurechtgestutzt und eingenordet werden, dass uns jemand sagt, wo der Hammer hängt, uns ausbremst oder uns kräftig über den Mund oder in die Parade fährt, das hat niemand gern. Genauso unerträglich ist es zumeist, um eine zweite Redewendung zu nennen, die in dieser besonderen Form des Musizierens ihren Ausgangspunkt hat, genauso unerträglich ist es, wenn jemand von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, aber dennoch lang und breit drauf losredet, uns zuquatscht und einen ermüdend langen Monolog hält, der auf Schritt und Tritt zeigt, dass er oder sie von der Sache, von der er redet, absolut nichts versteht. Schließlich, und mit diesem dritten Beispiel soll es dann auch genug sein, schließlich möchte wohl auch niemand von uns mit Pauken und Trompeten untergehen. Wenn ein Posaunenchor nicht nur im Gottesdienst oder zur Hochzeit, zur Taufe, Konfirmation, Eheschließung oder Ehejubiläum, sondern vielleicht sogar auf unserer Beerdigung spielt, dagegen hätte sich ja niemand etwas einzuwenden. Aber auf Wegetappen unseres Lebens krachend zu scheitern oder gar am Ende den Karren vor die Wand zu fahren und eine durch und durch negative Lebensbilanz aufzuweisen, das wünscht sich keiner. Wie schön, ihr Lieben, dass unser Gotteswort zur Predigt die Verse aus dem 5. Kapitel des Hebräerbriefs, zugleich Epistel des heutigen Sonntags, wie schön, dass diese wenigen Sätze mit all dem, was wir sprechend, redewendend, negativ mit Hörnern, Tuben und Posaunen verbinden, ganz und gar nichts gemein haben. Im Gegenteil. Hier will uns jemand davor bewahren, mit Pauken und Trompeten unterzugehen und zeigt uns den einzigen Weg, das zu verhindern. Er tut es zugleich nicht als einer, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, sondern wissend, mit geistlichem Durchblick gesegnet, klar und in Gottes Wahrheit verhaftet. Und er gibt uns all das auch weiter, ohne uns dabei den Marsch zu blasen. ohne mal richtig aufzutrumpfen, auf den Busch zu klopfen, sondern ganz schlicht, indem er uns Jesus Christus, den Sohn Gottes, vor Augen stellt mit diesen wenigen Versen. Wie gut, wie wohltuend, wie hilfreich kann uns da dieses Gotteswort sein und immer wieder werden. Es will uns davor bewahren, mit Pauken und Trompeten unterzugehen. Fragen wir doch mal, was wäre denn das Schlimmste, was uns passieren kann? Die größtmögliche Lebenskatastrophe, der absolute Super-GAU. Neben vielen Schreckensszenarien, die sich da an die Wand malen ließen, letztlich finde ich zumindest, doch wohl jene Möglichkeit, dass unser Tod am Ende wirklich all unsere Hoffnungen begräbt, aber auch die letzte. Dass er uns die letzte Möglichkeit, eine gute Zukunft zu haben, wirklich ein für alle Mal verbaut. Dass mit unserem Sterben alles Schöne tatsächlich ein für alle Mal beendet und alle Träume ausgeträumt sind, dass da nur noch immerwährendes, traurig, kaltes Dunkel kommt, ohne Aussicht auf noch einen einzigen weiteren winzigen Augenblick in fröhlich warmem Licht. Wenn der Fall eintritt, dann kann die Beerdigung noch so prächtig sein mit Pauken und Trompeten, mit Chor und Orchester, mit Staatsakt, mit vielen Reden und mit manchem mehr. Wenn der Tod einen in der Hand behält, dann gehen wir unter. Wenn wir keinen haben, der uns da rausholt, wenn wir keinen haben, der uns aus diesen Klauen befreit und uns doch noch zu einem neuen Leben verhilft, dann ist und bleibt dieser Schlusspunkt im Leben schrecklich und nur schrecklich. Und vielleicht fällt vielen auch gerade deswegen diese Zeit vor Ostern, diese Passionszeit, oft so schwer oder die tiefe Abneigung der meisten Menschen, Beerdigungen beizuwohnen, rührt gerade daher, weil in diesen Wochen und an diesen Orten der Finger immer wieder in unsere Wunde gelegt wird, in das, worüber wir eigentlich nicht nachdenken wollen, in das, dem wir ausweichen möchten, solange es irgendwie geht, weil wir unserer Endlichkeit dann aber so schlecht ausweichen können, ist es uns so unangenehm. Es ist uns ein Angang. Und wir wissen es ja auch aus eigenem Erfahren, wenn uns unsere eigene Sterblichkeit besonders bewusst wird durch eine Krankheit, dass ich plötzlich von einem auf den anderen Tag nicht mehr so kann, obwohl ich doch noch so jung, obwohl ich doch noch in der Blüte meiner Jahre oder durch mein fortschreitendes Alter, das mir zeigt, die Linie geht abwärts, oder durch einen plötzlichen Todesfall in unserer näheren Umgebung, wenn uns das ereilt, wie sehr bäumen wir uns dann dagegen auf? Auch mit Bitten und mit Flehen und mit lautem Schreien und mit Tränen. Wie viel wird da gerungen? Wie viel wird da geweint und gehofft? Und plötzlich wieder auch mit Ernst gebetet und versucht und jede Möglichkeit ausgeschöpft und getan, weil man diesem Feind doch bitte noch einmal mehr von der Schippe springen möchte. Einmal nur noch und dann vielleicht noch einmal ihm ein weiteres Mal ein Schnippchen schlagen und wenn irgend möglich seinem finalen Schlag am liebsten ganz entgehen. Nur wie? Gegen den Tod ist doch kein Kraut gewachsen. Er hat am Ende noch jeden und jede erwischt, so alt sie auch wurden. Gibt es also überhaupt eine Möglichkeit, doch letztlich von ihm errettet zu werden, so dass wir nicht mit Pauken und Trompeten untergehen? Der Hebräerbrief bezeugt uns, ja, Das ist möglich. Und er stellt uns Jesus Christus, den Sohn Gottes, vor Augen. Er tut's ganz freundlich und ganz schlicht, ohne uns den Marsch zu blasen, ohne uns die Hölle heiß zu machen und uns unter Druck zu setzen nach dem Motto, na, dann mach mal, na, dann streng dich mal an. Na, wenn das was werden soll, dann musst du mal zusehen. Nein, hören wir hier nicht. In diesen Versen wird Jesus auch nicht auf ein großes, einschüchterndes und uns kleinmachendes Podest gestellt oder in unerreichbare Ferne für dich und mich gehoben, sondern der Schreiber des Hebräerbriefs rückt uns hier, unseren Herrn, ganz nah an unsere Seite. Christus, so schreibt er, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Ist das nicht ein schöner Vers? Schon mal darin, dass wir dort das, was wir in unserem Leben finden können und was es da gibt und was uns immer wieder begegnet, wenn wir dem Tod gegenüberstehen, dass sich das bei Jesus Christus, unserem Herrn, auch finden lässt. Bitten, flehen, schreien, Tränen, all das Ringen, all das Kämpfen. Er kennt es. Er hat es selbst erfahren. Er hat es am eigenen Leib als wahrer Mensch durchgemacht und erlitten. So sehr wurde er einer von uns. Das, was du von dir kennen magst oder von anderen kennen magst, er hat es auch gekannt. Es hat ihn durchgeschüttelt und durchgerüttelt, als es aufs Sterben ging, so wie uns. Die Berichte aus dem Garten Gethsemane, die ja auch mit zur Passions- und Osterzeit gehören, bekräftigen es uns. Denken wir dran, wenn wir sie hören, in anderthalb Wochen. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Das heißt aber auch zugleich, er hat seine Not nicht einfach irgendwohin in den luftleeren Raum hinausgerufen, sondern sich an die einzig richtige Adresse gewandt. An den Vater im Himmel, der vom Tod erretten kann. Und, so fährt der Hebräerbrief fort, er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Erhört worden, obwohl es nach Gethsemane ans Kreuz ging. Erhört worden, obgleich der Tod ihn dann doch zunächst ereilte. Ja, sagt der Hebräerbrief, mit dem ganzen Neuen Testament im Rücken, ja, erhört worden, auch wenn es durch Leiden und Sterben über Golgatha hinweg ging. Denn der himmlische Vater hat seinen Sohn nicht im Tod gelassen, sondern ihn auferweckt, ihm neues, ewiges Leben gegeben, ihn erhöht zur Rechten Gottes, regierend in Ewigkeit. Also Jesus vertraute sich Gott an. Er ging den Weg, den der Vater im Himmel ihn führte, auch wenn es ein schwerer Weg war, auch wenn der alles andere als richtig aussah. Er ging ihn, Gott die Ehre gebend, fest darauf bauend, der, dem ich mich bittend, flehend, rufend, weinend anvertraue, der wird mich nicht enttäuschen, auch wenn es vielleicht im ersten Augenblick so aussieht. Der wird mich nicht im Stich lassen. Der wird mich nicht dem schlimmsten Feind überlassen, dass ich mit Pauken und Trompeten untergehe, sondern mich herrlich hinausführen und mich aus der Hand des Todes befreien, dass ich ihm lebe in Ewigkeit. so hat Christus, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Was für ein Satz. Christus, gehorsam gelernt. So sehr wurde er einer von uns, dass er sich unter Ringen eingeübt hat, dem Willen des Vaters zu folgen und ihn zu tun. Und wir? Sollen wir Christus nun einfach nachahmen, es auch so versuchen wie ihr? Nun mal zu, haltet euch ran, folgt diesem Beispiel, tut ihr es nicht schon endlich, nun mal aber richtig? Nein. Hier redet eben keiner, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, und hier wird uns gerade nicht der Marsch geblasen, sondern wir hören am Schluss, und als Christus vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wir, du und ich, wir dürfen uns an Christus hängen, ihm uns anvertrauen. Er ist der Urheber, der Grund unseres Heils. Gott hat ihn zum einen Eckstein und zum Helfer gemacht. Denn durch seinen Tod hat Christus Vergebung erworben für unsere Schuld. Und wo wir uns an ihm festhalten, da wird er uns der Hand des Todes entreißen und uns in Gottes ewiges Licht stellen, dass wir nicht scheitern, nicht untergehen, nicht in ewiger Dunkelheit versinken, selbst wenn wir zunächst sterben müssen und unsere Augen schließen. Wir hören das heute, ihr Lieben, als solche, die längst mit Christus verbunden wurden, durch ihn selbst, in unserer Taufe. Wir hören das und wir dürfen es mit uns nehmen, in unser Leben und darauf bauen, mit uns nehmen in unsere eigene Not hinein, in Krankheit und Tränen, in Bitten und Flehen, in Hadern und Fragen, in allem Suchen nach Rat und Trost. Uns an diesen Herrn hängen und ihn auch mit uns nehmen und ihn in die Not und das Leben anderer tragen. Die Botschaft von der Hoffnung, von der Hilfe, vom Heil und von der Rettung in Jesus Christus, unserem Herrn, nicht verschweigen. Auch nicht unseren Freunden gegenüber. Auch wenn sie da eigentlich nichts von wissen wollen. Vielleicht doch sagen, ich bete für dich. Ich befehle dich dem an, der Hilfe weiß in aller Not. Ich lege dich dem vor die Füße, der retten kann, sogar vom Tod. Christus hat sich Gott, dem Vater, anbefohlen und ist nicht enttäuscht worden. Vertrauen wir uns ganz ihm an. Bauen wir darauf, dass jeder Weg, den er uns führt, egal wie er aussieht, egal wie schwer er ist, sich am Ende als guter Weg erweisen wird. Nicht, weil der Weg wirklich gut war, sondern weil wir einen guten, starken Herrn und Gott haben, der uns nicht in die Irre führt, uns nicht betrügt, sondern uns immer an das beste Ziel leitet. Mit ihm da zu gehen, ist sicher manchmal schwer. Das ist hart zu lernen. Da mögen unsere Empfindungen und unser Wollen auch in ganz andere Richtungen driften. Aber bleiben wir auf dem Pfad, den Christus uns vorausgegangen ist. Learning by doing. Uns immer wieder neu ihm anbefehlend und uns auch gegenseitig dazu helfend, in Anteilnahme, in Gebet und in uns miteinander klammern an unseren Herrn Jesus Christus. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihm vom Tod erretten konnte, und er ist auch erhört worden. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, Urheber des ewigen Heils geworden. Wenn wir so dran sind als Christen, wenn wir mit Christus durch diese Zeit gehen und uns auch mit ihm auf unsere letzte Wegstrecke begeben dürfen, dann können wir dem Tag der letzten Posaune getrost entgegengehen. Denn dann wird uns auch dann am Ende der Zeit bei der Auferstehung der Toten im jüngsten Gericht niemand den Marsch blasen, sondern wir werden ins Licht Gottes gestellt werden und das ewige Heil schauen in Christus. Und das verleihe Gott uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.